Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt diejenigen Menschen, denen die Sexualerziehung gar nicht weit genug gehen kann und gar nicht schnell genug gehen kann, darin immer jüngere Kinder immer mehr mit Sexualität in Verbindung zu bringen. Die anderen Menschen hingegen können sich gar nicht vorstellen, dass man so etwas wollen kann. Viele meinen, die Kritiker der Sexualerziehung übertreiben vielleicht. Wer will denn Kindern mit sexuellen Inhalten konfrontieren, in einem Alter, wo sie noch gar nicht bereit dazu sind? Diesen Menschen sei schon hier gesagt, dass die Verfechter der Sexualerziehung ein ganz anderes Bewusstsein haben als die Kritiker der Sexualerziehung. Eine Kommunikation wird deshalb auch schwierig sein und das gegenseitige Verständnis wird an Grenzen stoßen. Die Verfechter der Sexualerziehung arbeiten eifrig und unermüdlich daran, immer jüngeren Kindern immer mehr zur Sexualität zu bringen. Und der Einwand, dass dies nicht altersgemäß sei oder dass im Gehirn noch in der Phase noch nicht das richtige Fenster dafür offen sei, verhallt, weil er auf einer anderen Ebene handelt als die, auf der sich die Vertreter der Sexualerziehung bewegen. In diesem Vortrag möchte ich nicht ergründen, was heute alles so geschieht und was geplant ist. Das werden andere Redner nach mir in großer Ausführlichkeit tun. Ich möchte ergründen, woher die Sexualerziehung eigentlich kommt und was wohl ihre Triebfeder ist oder sein könnte. Deshalb möchte ich am Anfang nur eine kleine Kostprobe davon geben, was so stattfindet. Hier ein Ausschnitt von ORF.at, der verweist auf eine Studie oder ein Papier der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, mit dem Titel Mehr Lust in die Sexualerziehung, wo also dargelegt wird, man müsste doch in der Sexualerziehung vielmehr den Spaß an der Sexualität in den Vordergrund rücken und zu diesem Spaß auch anregen. Und das wird dann mit diesem Bildchen illustriert, das für sich selbst spricht, sage ich mal. Diese Art Material kann man also sehr viel finden heute tatsächlich schon in den Schulen. Und wenn man dann noch in die Planung geht, also in die Stuben hinein, wo die Sexualerziehung vorgedacht wird und weitergeführt wird, da werden immer noch mehr Dinge explizitere Sexualität zu immer früherem Alter wird man dort finden. Hier ist ein Buch auch von der Weltgesundheitsorganisation für die Europäische Union, sogenannte Standards für die Sexualaufklärung in Europa. Da findet man folgenden wahren Satz: Es gibt keine Ausnahmeregeln für Eltern, ihre Kinder vom Unterricht freistellen zu lassen, falls sie Einwände gegen die Lehrinhalte haben sollen. Hier und dort an den einzelnen Schulen kann es das natürlich schon geben, aber der Trend geht eindeutig in diese Richtung, wie viele Eltern schon erlebt haben werden. Es ist einfach auch etwas, was nicht in dem Konzept der Sexualerziehung Platz hat, dass die Eltern dann auf einmal sagen würden, das wollen wir jetzt nicht. Das passt nicht in dieses Konzept hinein, wie mein Vortrag vielleicht auch verstehbar machen wird. Ich möchte nun zurückgehen und fragen, wo kommt die Sexualerziehung eigentlich her und können wir daran etwas sehen, wo sie herkommt, können wir verstehen, was in den Köpfen vorgeht, derer, die sie betreiben und können wir daraus etwas ableiten, wie wir darauf reagieren sollen. Die erste Sexualerziehung, das erste große Programm der Sexualerziehung wurde von einem Mann namens Georg Lukács geleitet. Und zwar war Lukács bekennender Marxist und er war in Ungarn an der kurzen kommunistischen Räterepublik 1919 vier Monate lang beteiligt. Also diese Räterepublik dauerte vier Monate und da war er stellvertretender Volkskommissar für Unterrichtswesen. Und in dieser Funktion hat er ein radikales Sexerziehungsprogramm eingeführt, das die Welt so noch nicht gesehen hatte und das für die katholischen Ungarn ein großer Schock war, was auch ein Grund war, weshalb dann dieser Räterepublik ein Ende gesetzt wurde. Aber Lukács hat also mit voller Kraft ein Sexerziehungsprogramm in die Schulen eingeführt Es wurde zu grenzenlosen Geschlechtsverkehr ermuntert. Das heißt, alle moralischen Regeln, die normalerweise die Menschen dazu immer angenommen haben, wurden verworfen und die Kinder wurden dazu ermuntert, diese Regeln zu verwerfen und dann möglichst früh auch zur Tat zu schreiten. Damit verbunden wurden auch insgesamt die Kinder aufgemuntert dazu, sich gegen die Eltern aufzulehnen, so wie man das später dann aus den 1960er Jahren in anderen europäischen Ländern kennt und auch aus den USA. Und die Frauen sollen sich gegen die Männer auflehnen und alle miteinander sollen sich gegen die Kirche auflehnen. Das war der Tenor und das Programm, was er mit unerhörtem und noch nie dagewesenem Eifer und Direktheit so vertreten hat. Und das ungarische Volk hat das auch so nicht verkraftet und nicht geschluckt, was wohl ein Grund auch war, weshalb dann dem ein Ende bereitet wurde. Aber man sieht daran, was man wollte. Und wir werden gleich mehr versuchen zu verstehen, warum Lukas das betrieben hat. Denn es stellt sich ja die Frage, gut, wenn Lukas Marxist war, wie er selbst sagt, dann was hat denn das mit Marxismus zu tun? Was hat denn Sexualerziehung mit Marxismus zu tun? Was hat denn selbst das Auflehnen der Frauen gegen die Männer, was hat das mit Marxismus zu tun? Marxismus hat doch eigentlich, denkt man so, was damit zu tun, dass den Arbeitern geholfen wird, dass sie also mehr Lohn bekommen, dass sie beteiligt werden an den Früchten ihrer Arbeit. Ist das nicht der Marxismus? Wenn ja, was hat Sexualerziehung damit zu tun? Wieso dann auf einmal von einem so bekennenden Marxisten in einer Räterepublik schlagartig ein radikales Sexerziehungsprogramm einführen in die Schulen? Gibt es dafür eine Erklärung? Schauen wir mal an, wer dieser Georg Lukas war. Er lebte also in der österreichischen Monarchie, 1885 geboren. Er war ein Kind reicher, nicht religiös jüdischer Eltern. Der Vater hieß bis 1890 Löwinger und nannte sich dann um in den ungarischen Namen Lukas. Ein Satz aus Lukas' Biografie über seine Kindheit, da sagt Lukas: Ich lehnte alles Protokollmäßige vollkommen ab. Auch aus der Biografie, das Kind sagte also: Fremde Gäste grüße ich nicht, ich habe sie nicht gerufen. Und Lukas' Eltern schienen also durchaus bürgerlich zu sein, denn sie forderten den kleinen Georg dazu auf, dass er der Tante Irma küsst die Hand sagen muss. Und Georg fand das ganz furchtbar. Er hatte also das typische Phänomen eines verzogenen oder schwierigen Bengels, der also bei allem sagt, was soll denn dieses Begrüßen, wozu küsst die Hand, ist doch alles egal, alles nur Konvention. Georg war also anscheinend ein schwieriges Kind. Aus diesem schwierigen Kind wurde dann ein schwieriger Mann, der dann die Frage und seine Rebellion etwas verallgemeinerte und daraus wurde dann die Aussage, die Frage ist, wer wird uns vom Joch der westlichen Zivilisation befreien? Aus der Ablehnung der Begrüßung wurde ein Kampf gegen die westliche Zivilisation, gegen die Werte der westlichen Zivilisation. Er sagte ebenfalls in seiner Biografie mit Blick auf 1919, auf seine Zeit in der Räterepublik, in den Menschen, also er meint sich und seinesgleichen in den Menschen, war ein sehr starker Hass gegen den Kapitalismus und alle seine Formen. Diese wollten wir um jeden Preis und so schnell wie möglich vernichten. Lukas und seine Gleichgesinnten wollten den Kapitalismus und alle seine Formen, die ganze bürgerliche Kultur, die westliche Zivilisation, so schnell wie möglich vernichten. Anderes Zitat: Ich sehe die revolutionäre Zerstörung der Gesellschaft als die eine und einzige Lösung für die kulturellen Widersprüche unserer Epoche an. Wieder revolutionäre Zerstörung der Gesellschaft. Solch ein weltweiter Umsturz von gesellschaftlichen Werten kann nicht geschehen, ohne dass die alten Werte vernichtet und neue von den Revolutionären geschaffen werden. Also Lukas ist einer von den Marxisten, die sich sehr deutlich ausgedrückt haben. Man kann also ihre Ziele in ihren Schriften schon deutlich finden, was nicht immer der Fall ist. Lukas' Programm wurde deshalb auch kultureller Terrorismus genannt. Wir haben hier den Gründer des sogenannten Neomarxismus vor uns. Das ist also der, der den Marxismus-Leninismus weiterentwickelt hat zu einem Programm, das die gesamte Kultur, die gesamte Zivilisation verändern oder zerstören will, während der alte Marxismus-Leninismus nur die Arbeiter gegen die Bauern auflehnen wollte und also das Privateigentum der Produktionsmittel abschaffen wollte, wollen diese Marxisten, nachdem sie gesehen haben, dass der Marxismus-Leninismus nicht wirklich zum Ziel kommt, weil die Arbeiter sich nicht zur Revolution bewegen lassen, deshalb wollten die Neomarxisten andere Wege suchen, wie man die Revolution vorantreiben kann. Und sie haben dann die Werte und die gesamte Kultur als Hindernis für die Revolution gesehen und haben deshalb Programme entwickelt, diese gesamten Werte zu zerstören und das Bewusstsein der Menschen entsprechend, sagen wir mal, auf Level Null zu bringen, sodass der Kommunismus dann freie Bahn hat. Also, Georg Lukács kann man als Gründer der Sexualerziehung sehen. Ein anderer Mann, 15 Jahre jünger ungefähr als er, der die Sexualerziehung vorangetrieben hat oder erfunden hat, ist Wilhelm Reich. Er hat ein Buch geschrieben, Die Sexualität im Kulturkampf zur sozialistischen Umstrukturierung des Menschen. Auch hier kommt schon zum Vorschein, was in der Diskussion nicht immer klar ist, ein Zusammenhang zwischen der Sexualerziehung und dem Sozialismus. Also nicht alle Sozialisten und alle sozialistischen Bewegungen haben Sexualerziehung betrieben, aber die Sexualerziehung, so wie wir sie kennen, ist ziemlich deutlich verankert im Sozialismus und ist eine Strategie des Sozialismus oder Marxismus. Die Worte Marxismus oder Sozialismus, selbst Kommunismus, verwende ich hier mehr oder weniger austauschbar. Auf die Unterschiede kommt es hier nicht an und sie sind sowieso relativ willkürlich. Wilhelm Reich, 1897 geboren, ebenfalls als Sohn wohlhabender, nicht religiös jüdischer Eltern, ebenfalls im österreichischen Kaiserreich, K&K-Monarchie. Reich hatte trotz des Wohlstands eine schwere Kindheit. Als Reich 1908 seinem Vater von einer außerehelichen Beziehung der Mutter erzählte, beging die Mutter 1910 Selbstmord. Der Vater wurde depressiv und starb 1914. Eine Schwester Reichs starb im Kindesalter. Der Bruder Reichs starb im Alter von 26 Jahren, ein paar Jahre nach dem Vater. Dann stand Reich, Wilhelm Reich, alleine auf dieser Welt. Reich war ebenfalls Kommunist und Psychoanalytiker. Und Reich hat der Sexualmoral eine besondere Rolle zugeschrieben. Er hat gesagt, sie ist der Hauptgrund, die Sexualmoral, die durch die bürgerliche Tradition und durch die Kirche, durch das Christentum kommt. Diese Sexualmoral hindert den Menschen an seiner Entwicklung und verhindert die Durchsetzung des Kommunismus. Die Sexualmoral steht dem Kommunismus im Wege. Deshalb muss die Sexualmoral weg. Alle psychischen Hemmnisse, alle Hemmnisse, die der Mensch darin hat, seinen Sexualtrieb auszuleben, müssen weg. Alle diese Hemmnisse, alle Sexualmoral sind neurotisch. Sie sind alle Geisteskrankheiten laut Reich. Das ist Reichs Einstellung. Wenn man dann noch diesen Hintergrund in seiner Kindheit bedenkt, wird einem ganz schwindelig im Kopf. Reich hat die Sexualität etwas anders gewertet als Freud. Also er stand natürlich mit Freud in einem Nachfolgeverhältnis, aber Freud erkannte die Sexualunterdrückung, also eine Art Sexualmoral, als eine kulturelle Notwendigkeit an, die zu einer Produktivität führt. Also dass die Unterdrückung, die Sexualität wird unterdrückt und die sublimierte Sexualkraft wird dann in andere Produktivität übergeführt nach Freud, und dagegen war Reich ganz eindeutig. Er sagte, die unbefriedigte Sexualität hemmt die kulturelle Leistung, sie muss vollkommen weg. Ein Zitat nur, wenn ein 15-jähriger Knabe mit einem 13-jährigen heranreifenden Mädchen ein Liebesverhältnis aufnehmen wollte, so wird eine sozialistische Gesellschaft dem nicht nur nichts entgegensetzen, sondern es befürworten und schützen. Also das ist die generelle Richtung. Die Sexualmoral muss weg, weil sie dem Kommunismus im Wege steht und weil sie krank macht, weil sie also neurotisch ist. Lukács und Reich stehen sich sehr nahe. Sie können wir als die Begründer der Sexual, Erziehung ansehen. Und sie beide sind ganz, sagen wir mal, bekennende, starke Marxisten. Und was ich jetzt noch nicht beantwortet habe, ist die Frage, warum sie Marxisten sind oder genauer gesagt, warum sie als Marxisten die Sexualisierung so betrieben haben. Was ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang scheint doch wohl zu bestehen, denn sie haben es ja, das ist ja nicht in ihrer Biografie und in ihrem Wirken nicht zufällig nebeneinander, sondern sie haben bei Reich haben wir es schon gesehen, bei Lukas letztlich auch, ein Motiv daran ist eben, dass sie gesagt haben, die Sexualmoral steht der Revolution irgendwie im Wege. Also irgendwie sind die Leute nicht bereit, die Verhältnisse vollkommen zu ändern, weil sie so gefangen sind in ihren Gewohnheiten und eben in den Sitten. Deswegen hat ja der Sozialismus dann auch vieles weiteres, also die alte Architektur zerstört, hat nur noch funktionalistische Gebäude gebaut, weil die alten Fassaden den Menschen an die bürgerliche Tradition erinnern und in seinen Gewohnheiten festigen, sodass er nicht bereit ist. So hat man also die Schönheit aus der Architektur entfernt, man hat die Schönheit aus der Musik entfernt, man hat die Schönheit aus der Malerei entfernt, weil dies alles Dinge sind, die den Menschen irgendwie erheben in einer Weise, die ihn für die kommunistische Revolution unempfänglich machen. Deshalb hat der Neomarxismus all dies dann bekämpft. Aber noch einmal zurück zur Frage, ist nicht der Sozialismus doch eine Theorie, die von Ausbeutung handelt und von Produktionsverhältnissen und die beschreibt, warum es den Arbeitern immer schlecht gehen muss und warum sie immer ärmer werden? Ist nicht der Sozialismus ein Projekt, welches die Arbeiter befreien soll, welches ihnen zu Wohlstand bringen soll? Was hat das mit Sexualität zu tun? Was hat das mit Sexualisierung zu tun? Ich glaube, wir können da noch eine Ebene tiefer eindringen und das Motiv noch besser verstehen und damit auch den Zusammenhang zwischen Sozialismus und Sexualisierung. Ein Hinweis, denke ich, können wir schon aus dem berühmten Satz von Freud, aus den Thesen über Feuerbach sehen. Da schrieb Marx, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Das ist ein Satz, der erst einmal nicht besonders auffällig zu sein scheint. Naja, er will halt die Welt verändern, es ist wichtig, die Welt zu verändern, das ist ja nicht so erstaunlich. Aber ich glaube, es steckt noch eine tiefere Wahrheit über den Sozialismus darin, nämlich die Theorie, die der Sozialismus vorstellt. Also das, was als Theorie vorgetragen wird, als Theorie entweder der Gesellschaft oder der Geschichte oder der Wirtschaft, das, so könnte dieser Satz ein Hinweis darauf sein, diese Theorien sind vielleicht gar nicht als Theorien gedacht. Sie sind vielleicht gar nicht geschrieben worden mit dem Ziel, eine wahre Theorie herzustellen. Das steht vielleicht dort aus einem anderen Grunde oder vielleicht soll diese ganzen langen, meterlangen Bände, die Sie in marxistischen Bibliotheken finden, nicht zuletzt durch die Werke von Marx und Engels selbst, vielleicht ist das gar nicht so ein Projekt der Wahrheitssuche, was diese Bücher verfolgen, sondern vielleicht dienen sie auf eine bestimmte Weise dem Ziel, die Welt zu verändern, aber auf eine andere Weise, als dadurch wahre Einsicht zu erlangen. Vielleicht kann man Texte auch auf eine andere Weise dazu verwenden, die Welt zu verändern, als etwas Wahres in ihnen zu schreiben. Vielleicht zum Beispiel als ersten Versuch dienen sie dazu, die Leser an der Nase herumzuführen und die Leser erstmal zu beschäftigen mit lauter schwer verständlichen Texten. Und schwer verständlich und dunkel sind diese Texte. Vielleicht dienen sie erst einmal dazu, die Leute zu verwirren und dass ihre Gegner sich daran abarbeiten müssen, diese wirtschaftlichen Theorien zu widerlegen. Man kann solches später auch in anderen schwer verständlichen Texten finden. Übrigens, immer wenn Sie schwer verständliche Texte finden, sei es im Postmodernismus oder bei Hegel oder wo auch immer, müssen wir immer skeptisch sein. Warum schreibt er undurchdringlich? Warum schreibt er nicht klar? Warum, wenn er die Wahrheit finden will, die Wahrheitssuche geschieht immer mit Klarheit und Präzision. Wenn Texte anders auftreten, dunkel und verwirrend und mit viel Seelenbewegung, haben die Texte vielleicht was anderes vor. Also vielleicht haben wir hier eine Wegweisung. Und vielleicht ist es so, dass die marxistischen Texte gar nicht das Ziel haben, etwas Wahres zu beschreiben. Vielleicht wollen sie die Welt auf eine andere Weise verändern, so wie Lukas sie 1919 verändert hat durch Sexualerziehung. Ich möchte eine Ebene weiter zurückgehen zu einer philosophischen Frage, nämlich zu der Frage, was überhaupt eine menschliche Handlung motiviert. Also Motiv, das ist das, was man, wenn man einen Mörder sucht, immer haben muss. Wenn man eine Hypothese hat, wer der Mörder war, braucht man immer ein Motiv. Motiv ist das in einem Menschen, was die Handlung antreibt. Was also das Ziel setzt, für das Warum gibt. Warum der Mörder die Tat begangen hat oder warum die Tat überhaupt betrieben wurde. Und hier möchte ich auf eine Unterscheidung zwischen zwei Arten von Motiven hinweisen, die uns, glaube ich, weiterhilft. Einige Handlungen werden durch Überzeugungen motiviert. Das sind insbesondere die guten Handlungen. Wenn Sie zum Beispiel, statt zum Skifahren zu gehen mit Ihren Freunden, bei Ihrer kranken Mutter zu Hause bleiben, weil diese Mutter sie braucht, dann haben Sie etwas aus einer Überzeugung getan. Sie haben es getan, weil Sie wissen, dass es gut ist, bei ihr zu bleiben. Und weil Sie wissen, dass Sie eine Pflicht haben. Und weil Sie wissen, dass Ihre Mutter Sie braucht. Und weil Sie Ihr einziges Kind sind vielleicht. Obwohl Sie viel lieber zum Skifahren gegangen wären. Also viel lieber zum Skifahren gegangen wären, in dem Sinne, Sie hatten Lust darauf, Skifahren zu gehen. Und bei der Mutter zu bleiben, war nicht an sich ein Genuss. Es war nicht an sich etwas, was Spaß macht. Viel mehr Spaß hätte es gemacht, zum Skifahren zu gehen. In solchen Situationen handelt der Mensch aus einer Überzeugung heraus und manchmal eben auch gegen eine Neigung oder gegen einen Trieb. Das sind Handlungen, die durch Überzeugungen motiviert werden. Wenn man zum Beispiel Geld zurückzahlt, das man sich von jemandem geliehen hat, oder wenn man ein Versprechen einhält, dann handelt man aus einer Überzeugung heraus. Die Überzeugung liefert das Motiv für die Handlung. Und manche nehmen nun auch an, dass alle Handlungen so sind. Manche Menschen nehmen an, dass, sagen wir mal, auch die Sexualerziehung aus so einem Motiv heraus betrieben wird. Sie sagen also, ja, jetzt müssen wir mal die Schriften der Sexualerzieher ansehen, was deren Gründe sind, und dann diskutieren wir mal, vielleicht können wir den Irrtum aufzeigen und dann werden sie es schon besser machen. Das ist gleichsam die naive Herangehensweise, die annimmt, dass alle Menschen immer nur aus Überzeugung und aus hehren Motiven handeln. Damit wir das nicht annehmen, ist es wichtig zu sehen, was eigentlich jeder weiß, aber in der Praxis dann sich nicht immer klar macht, dass einige Handlungen eben nicht durch Überzeugungen motiviert werden, sondern durch Neigungen motiviert werden. Das heißt nicht, dass die Handlungen schlecht sind. Es ist erst einmal nur eine andere Handlung von einer anderen Art von Motiv. Neigungen ist so der allgemeine Begriff, unter den ganz viele Spielarten fallen. Also alles, was einen antreibt, was aber nicht eine Überzeugung ist. Das kann ein Trieb sein, also einfach mal der Hunger, also wenn dort drüben etwas zu essen steht oder wenn Sie etwas zu essen haben und ich nehme mir das dann, weil ich Hunger habe, egal ob es mir gehört oder Ihnen gehört, dann ist das eine Handlung aus einer Neigung heraus. Aber es muss nicht immer eine schlechte Handlung sein. Also auch wenn ich an den Kühlschrank gehe und etwas esse, weil ich eben Hunger habe und es ist mein Kühlschrank, dann ist das eine moralisch vollkommen einwandfreie Handlung, aber es ist eine Handlung aus Neigung und nicht aus Überzeugung. Unter diesen Neigungen, wie gesagt, Neigung ist nur ein Allgemeinbegriff. Manchmal bezeichnen wir das so etwas als Trieb, Lust. Negativ ist dann Hass. Wir haben vorhin das Wort Hass gehört. Wir hassten den Kapitalismus in allen seinen Formen. Wir hatten einen tiefen Hass auf den Sozialismus. Gier, Sucht, Trotz, Egoismus, das sind die etwas stärkeren Begriffe, also die starken Emotionen, die starken Neigungen, aber es gibt auch die sanften Formen. Das leichte Gefallen, eine leichte Vorliebe, wo man sagt, das gefällt mir eher ganz gut oder das eine mag ich doch nicht so sehr. Ein Angezogensein oder negativ wieder die Abneigung oder die Aversion. Das ist das große Feld der Neigungen, die einen Menschen zu einer Handlung treiben können. So, und warum habe ich diese philosophische Unterscheidung jetzt getroffen? Weil ich die Frage stellen möchte, was für eine Art von Motiv liegt der Sexualerziehung zugrunde und auch vielleicht dem Sozialismus im Allgemeinen. Werden die Sozialisten, jetzt fasse ich es mal allgemeiner, durch Überzeugungen getrieben oder werden sie durch Neigungen motiviert? Und um meine These dazu noch besser darlegen zu können, muss ich noch einen anderen kurzen philosophischen Ausflug machen, nämlich zu den moralischen Tatsachen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es einen Bereich der Wirklichkeit gibt, den man Moral oder das Gute oder moralische Tatsachen nennen kann. Das ist nichts, was man sieht mit dem Auge, aber es ist uns doch sehr sehr eingängig, jeder Mensch spürt, dass es Gutes und Schlechtes gibt. Manches ist gut, manches ist schlecht. Einige Handlungen sind gut, andere sind schlecht oder verwerflich. Wenn ich etwas stehle, ist das verwerflich. Wenn ich jemandem helfe, ist es eine gute Handlung. Manche Handlungen sind ganz abscheulich. Wenn jemand einen Mord begeht aus einem niederen Motiv oder wenn jemand ein Kind quält, sind es ganz abscheuliche Handlungen. Es gibt auch die kleinen schlechten Handlungen, die kleine Lotlüge. Manche Handlungen sind gut, manche schlecht, manche sind verwerflich, manche sind lobenswert. Nicht nur Handlungen sind gut und schlecht, auch Dinge sind gut oder schlecht. Eine Blume ist etwas Gutes, die Schöpfung insgesamt ist etwas Gutes, die Tierwelt ist etwas Gutes, ein Kunstwerk wie der Ulmer Münster ist etwas Gutes. Ein Beispiel, das für den Sozialismus wichtig ist, aus den moralischen Tatsachen, es gibt Eigentumsrechte. Manchmal ist es so, dass Ihnen etwas gehört. Wenn Sie in einem Arbeitsverhältnis sind, die Arbeit tun und dann Ihren Lohn bekommen, das ist dieser Lohn, dieses Geld, Ihr Geld. Keiner darf es Ihnen nehmen. Es kann Ihnen jemand wegnehmen, aber wenn er es wegnimmt, ist es Diebstahl. Es bleibt trotzdem Ihr Eigentum, selbst wenn es Ihnen gestohlen wird. Der andere setzt sich damit ins Unrecht, er lädt damit Schuld auf sich. Das ist eine Tatsache, dass dieses Geld Ihr Geld ist, ist eine gleichsam unsichtbare, aber doch felsenfeste Tatsache. Keiner kann sie ändern. Der Dieb kann Ihnen das Geld wegnehmen, aber er kann nichts an der Tatsache ändern, dass es Ihr Geld ist. Das ist ein Beispiel, ein wichtiges Beispiel aus dem Bereich der moralischen Tatsachen. Moralische Tatsachen gibt es, das glauben wir, weil wir sie spüren. Jeder, der Geld verdient, der spürt, dass er das Geld nicht nur gerne hat, sondern es ist einfach sein Geld. Es ist etwas anderes, ob ich es nur mag oder ob es mein Recht ist, ob es mein Eigentumsrecht ist. Also Eigentumsrecht ist, erwähne ich hier natürlich deshalb, weil der Sozialismus dieses, der erste Sozialismus, der marxische Sozialismus, also angegriffen hat. Der marxische Sozialismus hat in diesem Bereich der moralischen Tatsachen einen ganz klaren Angriff gesetzt und hat gesagt, Eigentumsrechte schaffen wir ab. Erstmal nur die Eigentumsrechte an Produktionsmitteln. Ein anderes Beispiel, um uns wieder zur Sexualerziehung zurückzuführen, Ehebruch ist verwerflich. Ehebruch ist verwerflich, relativ eindeutig, steht in den 10 Geboten. Beides Eigentumsrecht steht schon in den 10 Geboten. Ehebruch ist verwerflich. Bei beiden Fällen, also insbesondere beim ersten Fall, meine ich natürlich nicht die kontroversen Fälle, wo man sich nicht sicher ist, wem es gehört und so, sondern es geht einfach nur um die These, es gibt klare Fälle von Eigentum und es gibt klare Fälle von Eigentumsverletzung, also Diebstahl. Ehebruch ist verwerflich. Andere Beispiele von Gutem und Schlechtem. Guten und Bösen, Tapferkeit. Tapferkeit ist etwas Gutes. Wenn einer kämpft für das Gute, obwohl es ihn viel kostet und schwer ist und er leidet, weil er verfolgt wird, ist das etwas Gutes, etwas Großartiges. Wir spüren das alle, wenn wir jemanden sehen oder von jemandem hören, der tapfer ist. Leid um etwas Gutem willen ist etwas Gutes. Das heißt, es gibt Dinge, die unangenehm sind, aber doch gut sind. Das Angenehme ist nicht gleich mit dem Guten. Das Gute ist manchmal angenehm, aber es ist nicht immer angenehm. Es gibt Gutes, das unangenehm ist. Zum Beispiel, wenn man für das Gute eintritt, für Gerechtigkeit eintritt und um dessen Willen verfolgt wird. Fleiß ist etwas Gutes. Eine Blume ist etwas Schönes. Bachs H-Moll-Messe ist etwas Schönes. Da kommen wir vom Guten zum Schönen. Das Gute ist dem Schönen verwandt. Es sind etwas verschiedene Aspekte, aber doch irgendwie geht beides in die gleiche Richtung. Bachs H-Moll-Messe ist besonders im Bereich des Schönen. Das Ulmer Münster ist etwas Schönes. Viele Kunstwerke sind etwas Schönes. Der Mensch hat viel Schönes gemacht. Er hat einen Sinn für das Schöne. Er hat einen Sinn für das Gute. Wir nehmen diese Dinge wahr. Sie gehören zu den offensichtlichsten Dingen in unserem Leben. Man kann von allen Dingen sagen, es gibt sie nicht. Man kann sagen, es gibt keine Außenwelt, es gibt keine Seelen in anderen Menschen. Kann man alles sagen, nur die Frage ist, ob das rational ist. Und unter den Dingen, die sich uns aufdrängen, wo wir also starke Gründe haben, da ist nicht nur die Existenz der Außenwelt, der physischen Außenwelt ganz oben, sondern auch das Gute und das Böse. Einige haben zwar die Existenz moralischer Tatsachen bestritten, die haben dann gesagt, ja, es gibt die Tatsachen, die haben so mit Steinen zu tun und mit Licht und Temperatur, mit Materie also, und dann gibt es den Bereich der Moral und der Werte, das sind alles nur Gefühle. Das wird so behauptet, aber es entspricht überhaupt nicht unserem Eindruck. Es ist einfach aus der Luft gegriffen und deshalb eine irrationale Behauptung. Besonders das Christentum ist statt auf Gehorsam auf die moralischen Tatsachen ausgerichtet. Das liegt daran, dass Jesus die Menschen gelehrt hat, selbst das Gute zu erkennen und zu tun. Er hat also gesagt, der Sabbat ist für den Mensch da und nicht der Mensch für den Sabbat. Also ihr müsst nachdenken, ihr sollt nachdenken, denkt doch nach darüber, was gut ist und tut das Gute. Das ist Gottes Wille. So hat das Christentum besonders dazu beigetragen, die Menschen dazu zu führen, das Gute zu suchen und zu erkennen und zu tun. Deshalb ist da, wo ein Hass auf das Gute ist, oft auch ein Hass oder immer auch ein Hass auf das Christentum vorhanden, wie wir das bei den beiden genannten Autoren schon gesehen haben. Noch ein Beispiel, um die Sexualerziehung besser zu verstehen und einordnen zu können. Also jetzt habe ich darüber gesprochen, es gibt den Bereich des Guten, es gibt moralische Wirklichkeit. Was ich noch ausführen sollte, ist die traditionelle Sexualmoral. Was ist das? Nun, es gehört auch in diesen Bereich des Guten und Schlechten, aber nur teilweise. Bei der Sexualmoral ist auch ein Stück Klugheit oder Pragmatismus wesentlich, hat also etwas damit zu tun, wie das Leben hier gelingen kann und nicht nur mit moralischen Fragen. Moralische Fragen, die das Handeln betreffen, haben meistens mit Rechteverletzung zu tun. Also ich tue jemandem etwas zu Leide, das ist in der Sexualmoral nicht in allen Aspekten da. Es gibt also einen pragmatischen oder Klugheitsaspekt in der Sexualmoral, aber dennoch kommt sie auch aus der Vernunft und aus der moralischen Erkenntnis. Ich skizziere es in drei Sätzen, was also da der Feind von Lukas und Reich ist. Die Erziehung eines Kindes dauert 20 Jahre und erfordert Vater und Mutter. Wenn es mehrere Kinder sind, sind 30 Jahre weg dafür verbraucht. Sie brauchen Vater und Mutter. Wo es nur einer von beiden ist, ist es für das Kind schwierig und für die betreffenden Eltern schwieriger. Am besten geht es mit Vater und Mutter für das Lebensglück. Und für die Kindererziehung ist es wichtig, den richtigen Lebenspartner, den richtigen Ehepartner zu finden. Die Beziehung zum anderen Geschlecht ist daher auf diese Suche auszurichten. Wer ein junger Mensch, der einfach nur den ersten Hormonen folgt und dann zur Paarung schreitet, der hat damit wahrscheinlich nicht den geeigneten Partner fürs Leben gefunden, mit dem er auch gut zusammenleben, das ganze Leben wird und mit dem er gut dann Kinder heranziehen wird, 20 oder 30 Jahre. Das ist eigentlich so in ein paar Sätzen zusammengefasst der relativ einfache Grund für Sexualerziehung. Da geht es also nicht darum, dass es irgendwie was Schlechtes sei oder so. Nein, es hat relativ pragmatische Gründe, warum es die traditionelle Sexualmoral gibt. Und es hat mit der Erziehung zu tun und mit der Findung des richtigen Lebenspartners. Und der Trend dann natürlich, Lukas und Reich folgend, ging genau in die Richtung, genau das nicht mehr zu machen. Also während die traditionelle Sexualmoral den jungen Menschen beigebracht hat, also die Beziehung zum anderen Geschlecht, muss darauf ausgerichtet sein, den richtigen Lebenspartner zu finden. Deshalb jetzt nicht da rumtun, bloß weil die Gefühle im Bauch ein bisschen springen, sondern Hirn anschalten und überlegen, ist das der richtige Lebenspartner? Bin ich jetzt schon fertig für so eine Beziehung? So, und die Sexualerziehung, die sexuelle Revolution dann in den 60er Jahren, aber angefangen schon mit Lukas 1919, hat gesagt, alles Quatsch, du sollst einfach deine Gefühle ausleben, Freund, Freundin, möglichst weit gehen, alles ausprobieren. Alles andere ist nur neurotisch oder zumindest will es euch nur den Spaß verderben. So sieht das aus, aber ich wollte damit nur erwähnen, die traditionelle Sexualmoral ist eigentlich ganz einfach und auf Vernunft begründet. Ehebruch ist irgendwie noch offensichtlicher, weil sie einfach ein Versprechensbruch ist. Abgesehen davon sieht man, dass es den Betrogenen verletzt und allen Beteiligten Unheil bringt, wie man besonders drastisch am Fall von Wilhelm Reich selbst sieht. Und nun komme ich zu meiner Hauptthese, und die ist, dass die Triebfeder der Sexualerziehung und auch des Sozialismus überhaupt nicht eine Theorie ist, nicht eine Theorie darüber, was gut für die Kinder ist, nicht eine Theorie darüber, wie die Arbeiter am besten zu Wohlstand kommen, sondern, so meine These, die Triebfeder des Sozialismus und der Sexualerziehung ist in Wirklichkeit eine Aversion, eine Neigung und insbesondere eine Aversion. Sie kann mal die Form von starkem Hass haben, wie wir es bei Lukas gesehen haben, oder mehr so eine sanfte Abneigung. Und es ist eine Aversion gegen das Gute und gegen die Schöpfung allgemein gesagt. Die Details müsste man im einzelnen Fall verfolgen. Aber hier ist es erstmal wichtig zu sagen, dass die Motivation des Sozialismus nicht eine Theorie ist. Die Theorie, die der Sozialismus vorstellt in seinen langen Bänden, das Kapital etc., ist nicht das eigentliche Motiv des Marxismus, sondern ist nur eine vorgeschoben. Das eigentliche Motiv ist eine Aversion gegen das Gute und der Wille, das Gute zu zerstören. Es ist eine Aversion gegen das Gute und gegen die Schöpfung, weil es ist nicht nur, sie betrifft nicht nur das, was gut ist und was schlecht ist, sondern auch das, wie diese Welt erschaffen ist. Denn diese Welt ist zwar sehr gut, glaube ich, glauben viele, aber es ist auch mühsam, das Leben. Also warum muss man eigentlich aufstehen in der Früh und arbeiten? Und warum sind manche Güter so knapp? Man könnte doch, Gott hätte doch viel mehr davon schaffen können. Und wieso, wenn ich jetzt gerade was brauche und er hat so viel, ja, wieso darf ich es mir denn nicht nehmen? Damit seinen Eigentumsrechten, der hat es doch nur, der ist doch ein fauler Tropf. Der hat doch gar nicht, der ist viel dümmer als ich. Und der hat es doch nur von seinen Eltern geerbt. Wieso soll der denn das haben? Wieso soll ich das nicht nehmen dürfen? Und die moralische Wirklichkeit sagt aber, nimm dein Schicksal hin und arbeite damit. Stehlen geht nicht. Stehlen ist schlecht, dann hast du Unrecht. Dagegen kann man rebellieren. Man muss die Welt ist schön, aber man kann sie auch schlecht finden. Man kann die Welt auch hassen wegen dieser Dinge. Und bei der Sexualmoral ist es relativ eindeutig, warum man sie hassen kann. Nämlich jemand hat den Trieb, die Vernunft und die Sexualmoral sagt, den Trieb sollst du jetzt da nicht ausleben. Ist nicht schlau, ist nicht gut. Ja, das Motiv, diese Sexualmoral zu hassen, liegt auf der Hand, nämlich das Motiv ist in dem Trieb drin. Die Sexualmoral sagt dem einzelnen Menschen in diesem Fall, du sollst deinen Trieb jetzt nicht ausleben, sollst ihn unterdrücken. Und das kann man dann hochstilisieren dazu, ich bin ein armer, unterdrückter Mensch und muss befreit werden. Die vernünftige Reaktion wäre zu sagen, ist jetzt nicht die richtige Zeit. Es gibt andere Rahmenbedingungen, wo man den Sexualtrieb gerne und gut ausleben darf. Jetzt passt es gerade nicht. Jetzt sollte ich mich zusammenreißen. Aber wenn man anfängt zu rebellieren gegen das Gute und gegen diese Schöpfung, dann kann man weit kommen und dann kann man solche Charaktere bilden, wie wir sie bei Lukas und bei Reich gesehen haben und wie sie zur Sexualerziehung und zum Sozialismus überhaupt führen. Also moralische Tatsachen erfordern in dieser Welt, sich Trieben zu widersetzen. Tugend ist mühsam. Tugend ist manchmal mühsam, nicht immer, aber manchmal ist es mühsam. Und man kann auch, der Mensch kann sich dazu entwickeln, diese ganze Tugend und diese ganze Moral zu hassen. Er kann sagen, warum hat uns Gott in dieses komische Korsett gestellt hier, statt eine Welt zu geben, wo wir einfach nur frei leben können. Also in dieser Schöpfung sind einige Güter knapp. Die Arbeit ist mühsam. Man kann auch sagen, warum gibt es denn überhaupt diese Armen da? Kann man auch anfangen, sich so hineinzudenken und sagen, ja, wieso haben die so wenig und der hat so viel? Da spiele ich doch mal den Guten und nehme es dem weg und gebe es dem. Was soll denn da Eigentumsrechte? Ist doch alles Quatsch. Man kann sich hineinreden in einer Rebellion, in einer Aversion gegen das Gute und gegen die Schöpfung. Und meine These hier ist, dass die Triebfeder der Sexualerziehung und des Sozialismus überhaupt eine Aversion gegen das Gute und gegen die Schöpfung ist. Einige Zitate, die das vielleicht noch etwas untermauern. Also Reich am Anfang seines Buches, auf der Seite davor, auf dem Vorblatt, zitiert Marx aus einem Brief von 1843. Da schreibt Marx, ist die Konstruktion der Zukunft und das Fertigwerden für alle Zeiten nicht unsere Sache, wir sagen, was wir jetzt aufbauen sollen, ist noch nicht so klar, so ist desto gewisser, was wir gegenwärtig zu vollbringen haben, sagt Marx. Ich meine, die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden, rücksichtslos sowohl in dem Sinne, dass die Kritik sich nicht vor ihren Resultaten fürchtet und ebenso wenig vor dem Konflikte mit den vorhandenen Mächten. Weiter, Marx, es gilt, so viele Löcher in den christlichen Staat zu stoßen als möglich. Nochmal Lukas, in den Menschen war ein sehr starker Hass gegen den Kapitalismus und alle seine Formen. Diese wollten wir um jeden Preis und so schnell wie möglich vernichten. Ich meine, dass wir hier schon sehen, dass die Triebfeder in Wirklichkeit die Aversion gegen das Gute und die Schöpfung ist. Jemand schrieb über Herbert Marcuse, der in der ähnlichen Tradition war. Es ist einfach zu erkennen, wie diese Botschaft Marcuses, nämlich, wenn es sich gut anfühlt, dann mach es. Wie diese Botschaft aufgenommen wurde. Marcuse verstand, was die meisten seiner Kollegen der Frankfurter Schule nicht verstanden. Der Weg zur Zerstörung der westlichen Zivilisation, das Ziel, welches Lukas 1919 formuliert hatte, führt nicht über abstruse Theorien, sondern über Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Das ist eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was ich hier meine. Und nun aber wieder detaillierter zur Sexualerziehung. Wenn das so ist, was ist dann das Ziel und das Motiv der Sexualerziehung? Und da muss ich als erstes natürlich voranschicken, dass nicht jeder, der die Sexualerziehung irgendwie propagiert oder weiterentwickelt, in jedem Ministerium oder jeder Lehrer, nicht jeder ist ein Lukas oder ein Reich, der von so einer Emotion getrieben ist. Es kann in viel sanfteren Formen geschehen und vor allem sind bei so einer Entwicklung und Bewegung die meisten Menschen immer einfach getrieben durch Gruppendruck oder Anpassung oder Ansehen oder Karriere. Sie schwimmen einfach mit oder sie wissen, was sie tun müssen, um in der Karriere weiterzukommen. Sie wissen genau, wenn sie als Lehrer jetzt dagegen sich aussprechen würden, wären sie ihren Job los oder die nächste Beförderung käme nicht. Also ich behaupte nicht, dass alle, die da irgendwie Mittäter sind, kleine Marcuses oder große Marcuses und Reichs und Lukas sind. Aber ich will sagen, dass im Grunde und auch dann im Hintergrund von den Planern her eine Aversion gegen die moralische Wirklichkeit das Motiv ist. Und es ist ausgerichtet gegen die moralische Begrenzung des Triebes, gegen Familie, gegen Elternpflichten, dagegen das Elternsein nicht immer leicht und nicht immer lustig ist, gegen kindliche Unschuld, gegen Moral, gegen Religion, gegen die christliche insbesondere und überhaupt auch gegen die Stärke und die Willensfreiheit des Individuums. Das Individuum, das einfach sagt, ich will das jetzt anders machen, ich gehe einen anderen Weg. Das will man nicht. Und wenn meine These richtig ist über das Motiv der Sexualerziehung, dann würde das auch implizieren, dass Appelle an die Vernunft dagegen nicht viel helfen. Also wenn man einem Reich oder auch nur jemand, der eine viel weniger extreme Version davon ist, sagen würde, das ist doch jetzt nicht die Zeit, wo das Kind ein Fenster in seiner Gehirnentwicklung für Sexualität hat, dann ist das etwas, was überhaupt nicht auf der Ebene ist, auf der ein Reich nachdenken würde, weil das Ziel ein anderes ist. Es ist die Triebfeder der Sexualerziehung nicht das Wohl des Kindes, sondern das Ziel ist, in den Kindern das gleiche kritische Bewusstsein zu erzeugen und an die Stelle von Verstand und Gewissen zu setzen. Einfach gesagt, das Ziel ist, weitere Marxisten daraus zu machen. Also das Ziel ist, die alte Moral, all das, was unsere Kultur gehalten hat und bewegt hat, wozu die Sexualmoral gehört, aber viel mehr gehört, das zu zerstören und die Menschen wieder ganz blank zu machen und zu kritischen Menschen zu machen. Das heißt, zu welchen, die überall das Schlechte sehen, die überall mäkeln, die sagen, küsst die Hand, die Frau, sowas Blödes, soll sie doch selber ihre Hand küssen. Einfach die immer mäkeln. Sie kennen das aus den 68ern oder auch aus woher auch immer. Also das Ziel der sexuellen Erziehung und überhaupt der sozialistischen Erziehung ist, die anderen in den Kindern das kritische Bewusstsein heranzuführen. Im Sozialismus dient Bildung nicht der Entwicklung von Wissen, Fähigkeiten und Tugend, wie das die herkömmliche Erziehung wollte, sondern der sozialistische Bewusstseinsveränderung. Sozialistische Erziehung ist immer sozialistische Bewusstseinsveränderung. Das ist das Ziel. Wenn Sie dem dann sagen, ja, aber das ist doch nicht gut, um Mathematik zu lernen, reden Sie gegen eine Wand. Das ist einfach nicht das. Das ist überhaupt nicht das Ziel der sozialistischen Einstellung, irgendwie Wissen zu erzeugen oder Fähigkeiten zu erzeugen. Ist auch nicht das Ziel, sagen wir mal, überall wird die Handschrift abgeschafft. Wenn Sie da sagen, ja, ist aber doch gut fürs Gehirn. Ja, natürlich ist es gut fürs Gehirn, deswegen wird sie abgeschafft. Also das Problem mit der Diskussion dagegen ist, dass die Kritiker, sagen wir mal, die Kritiker der sozialistischen Ideen, die bringen immer Dinge vor, die in Wirklichkeit und sagen, aber das ist doch, hat doch den und den Grund, was in Wirklichkeit genau das Motiv ist der anderen. Deshalb verstehen sich die nicht und deshalb sind die Kritiker der Sexualerziehung und des Sozialismus überhaupt heute so kolossal erfolglos. Ziel ist ferner die Destabilisierung der Kinder, also Kinder, die früh mit sexuellen Inhalten konfrontiert werden, zu früh, also zu einer Zeit, wo sie schockiert sind und geekelt sind, werden dadurch destabilisiert. Also erstens entwickeln sie nicht die richtige Haltung zur Sexualität und zweitens erleiden sie insgesamt einen Schock, eine Art Traumatisierung. Darüber werden andere Redner sicher noch ausführlicher reden. Sie erleiden einen Schock und das trägt dazu bei, dass sie leichter beherrschbar sind, was auch zum Motiv der Sexualerziehung gehören könnte oder zumindest einiger, welche die Sexualerziehung vorantreiben oder finanzieren. Und insgesamt ist das Ziel die Vernichtung der alten Werte und die Erschaffung neuer, die Erschaffung eines neuen Menschen und die Erschaffung neuer Werte. Und das hat immer auch einen Machtaspekt. Also diese Zerstörungshandlung ist nicht nur Zerstörungshandlung, sondern immer auch eine Machtergreifung. Sehen Sie natürlich, überall, wo Sozialismus auftritt, erlangt er auch Macht. Die Gegner werden entmachtet, werden diskreditiert, alles Rassisten oder sonst was. Und es führt immer dazu, dass diese anderen, also sozusagen die herkömmlichen, die Nichtsozialisten, entmachtet werden und die anderen kommen an die Macht. Im extremsten Fall wie bei einer bolschewistischen Revolution oder auch mit sanfteren Methoden, wie man sie vielleicht heute beobachten kann. Also der Machtfaktor, das wollte ich nicht bestritten haben, das Machtmotiv, das Herrschaftsmotiv ist auch immer ein Motiv, das mit der Aversion zusammenwirkt. Eigentlich wollte ich hier aufhören, ich höre auch gleich auf, ich dachte mir nur, Sie werden mir böse sein, wenn ich überhaupt nichts Konstruktives dazu sage, was man tun kann. Ich sage es ganz kurz, also da, wo das so ist, zum Fall Sexualerziehung, erstmal womöglich die eigenen Kinder nicht dem Bewusstseinsveränderungsprogramm aussetzen. Nicht überall ist das gleich, aber da, wo Eltern das sehen, ist einfach mein einfacher Rat dagegen, die Kinder dem irgendwie entziehen. Das ist auch nichts, was sie nur durch Reden, also sozialistische Bewusstseinsveränderung können sie nicht durch bloßes Reden verändern, sondern wenn die Kinder da 30 Stunden pro Woche drin sind, dann wird deren Bewusstsein verändert und sie werden zu Sozialisten. Da können sie sich zu Hause den Mund fusselig reden und mein erster Rat deshalb, die Kinder dem entziehen. Ihre Kinder dem entziehen. Wie sie das machen, das werden sie schon schaffen. Homeschooling und Privatschulen sind ein Weg dazu. Ich erinnere, dass das Ziel 10 des Kommunistischen Manifests, das Kommunistische Manifest erwähnt 10 Ziele. Das letzte Ziel lautet öffentliche und unentgeltliche Erziehung aller Kinder. Ich hoffe, dass ich ein Licht darauf geworfen habe, warum das ein Ziel des Kommunistischen Manifestes ist. Erste Maßnahme dagegen, erste Antwort ist, versuchen Freiräume schaffen, private Initiativen, hier und dort eine Lerngruppe, hier und dort eine Homeschooling-Gruppe, eine Schule gründen, vielleicht was auch immer in Ihrem Land, in Ihrer Gegend für Möglichkeiten sind. Überall, wo private Initiative Freiräume schaffen kann und dort wirken kann, geschieht etwas sehr Kostbares. Es ist metaphysisch kostbar vor Gottes Augen, aber es ist auch für die Kinder, die daran teilhaben dürfen, für ihre Kinder oder andere ein großes Geschenk und eine Erlösung. Das Zweite ist natürlich die politischere Frage, was soll mit dem staatlichen Bildungswesen sein? Ich würde sagen, entweder muss es freiheitlicher gestaltet werden, sodass die Menschen Freiheit haben, ihren Weg zu gehen, oder es muss ganz abgeschafft werden, je nach ihrer politischen Ausrichtung. Aber das wären kurz zusammengefasst meine Empfehlungen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.